Herzlich willkommen bei Pirat und Ninja. Hier sprechen Andreas und Hakan über die Fotografie. Zwei Hobbyfotografen reden sich um Kopf und Kragen. Viel Spaß dabei.
So, ist nicht deine Welt, das muss auch nicht.
Was hast du denn da Leckeres zu trinken, habe ich ja gerade gesehen.
Ich habe ein schönes leckeres Frühgölsch.
Oh, herrlich. Ich habe auch was Leckeres, ich zeig's dir aber nicht.
Pass auf. Flens, nein, warte, nicht sagen, nicht sagen. Schreckenskammer.
Falsch.
Ach, scheiße. Peterskölsch.
Ah. Ja. Es ist so lecker.
Ja, Peterskölsch schmeckt wirklich gut.
Ich trinke das noch nicht so lange, aber seitdem nur noch.
Ach so. Also, ja, perfekt.
Ich habe das bestimmt schon mal, wenn ich unterwegs war in der Stadt, ne, wenn du in jede Kneipe reingehst, habe ich bestimmt schon mal getrunken. Ist mir aber nicht so aufgefallen, weil du ja überall mal ein Bierchen trinkst. Und zufällig habe ich mal eine Kiste gekauft oder meine Frau hat die gekauft und seitdem hol ich die immer.
Ja, ist sehr süffig, ne? Also sehr mild und süffig.
Ja, und malzig, ne? Ja. Also für einen Kölsch ist es recht malzig. Also sehr, sehr, sehr lecker.
Ja, Prost.
Ich war heute sogar in der Garage.
Hoffentlich hast du dir zwei hochgeholt, weil Niki will ja bestimmt auch eins haben.
Vier.
Vier, siehst du? Siehst du? Praktisch.
Ich habe noch eine im Kasten. Der steht da jetzt schon seit 5 Monaten.
Boah, er muss aber austrinken, sonst wird's schlecht.
Ja, mach ja jetzt.
Kölsch hält nicht lange.
Ach, das hält lang genug.
So, mein Freund.
Du hattest eine Idee, über was wir heute quatschen können.
Ja, ich hatte dir erstmal HDR vorgeschlagen, aber dann hast du gesagt, nee, HDR ist 90er.
Ja, voll.
Sehe ich etwas anders. Aber wir können auch gerne über ein anderes Thema reden. Und zwar hatten wir uns darauf geeinigt, glaube ich, dass wir Panoramas mit einem Panoramakopf.
Wir können über alles quatschen.
Ja, dann nehmen wir doch einfach mal Panoramas. Panoramakopf und Nodalpunktadapter und so weiter. Und
ja,
wenn wir schon nerdig werden, dann mal richtig, ne? Hier mit Parallaxefehler und so ein Kram. Also dann.
Ja. Aber da müssen wir
auch mal richtig einen raus.
Da müssen wir aber richtig einen raushauen. Also es wird jetzt richtig langweilig, ne?
Ja, also es wird richtig nerdig, ne? Eigentlich finde ich das ja spannend.
Aber wenn man jetzt damit anfängt, Panoramafotografie richtig zu betreiben, dann ist das auch ein recht komplexes Thema.
Ja, das stimmt.
Ne? Also für mich persönlich ist die Panoramafotografie extrem uninteressant, weil es überhaupt nicht zu meiner Fotografie passt. Mhm. Und ich kann sehr weitwinklig fotografieren und das reicht mir.
Ja.
Panoramas, ganz selten mache ich,
ja, ich sag mal
Panorama. Also für mich ist das für dich auch standortbedingt eine sehr interessante Sache.
Mhm.
Und im Prinzip kann man ja sagen, es ist ja bei dir aus der Not heraus geboren worden, ne?
Erstmal ja.
Ne? Es ging ja damals, man wechselt sich als Hobbyfotograf immer ab im Genre, ne?
Ja, das stimmt.
Und dann ging es ja mit deiner Landschaftsfotografie los und dann hast du ja mitgekriegt, als ich mir das 12mm Samyang geholt habe und es gab nichts Adäquates für dich.
Nein.
Und dann hatte ich einfach mal so in den Raum geworfen, Hakan, mach einfach Panorama. Versuch mal ein Panorama zu machen. Und dann bist du ja da, naja, sagen wir mal, abgegangen wie Schmitzkatz, ne?
Ja, ich habe mir dann angepiekst durch dich, habe ich mir einen Panoramakopf, einen Nodalpunktadapter gebastelt und damit bin ich dann losgezogen und das funktioniert hervorragend.
Ja, wollen wir vielleicht mal am Anfang anfangen?
Ja, ganz am Anfang.
Was ist ein Panorama überhaupt?
Ja, genau. Also ein Panorama ist, wenn man kein Weitwinkelobjektiv hat, so ein Ultraweitwinkelobjektiv, aber trotzdem viel auf ein Foto drauf kriegen will. Dann kann man natürlich dann sich hinstellen und dann, ich kann mich immer an diese Japaner früher in Köln erinnern, wenn die so dann im Urlaub da waren und mit ihren kleinen Schnippschnappkameras immer vor dem Dom gestanden haben und festgestellt haben, dass man den Dom nie auf einem Foto auf einmal zusammenkriegt. Dann haben die dann so ein Foto nach dem anderen gemacht und das zu Hause wahrscheinlich versucht, irgendwie zusammenzukleben.
Ja, die stürzenden Linien lassen grüßen, ne?
Ja,
wenn du den Dom von unten fotografierst, dann haut das sieht Vorschau aus, ne?
Ja, eben.
Eine total verbogene Kirche. Der sieht auch viel kürzer aus dann. Also
ja, das versucht, habe ich ja gesagt. Versucht. Ja, aber mit diesem Nodalpunktadapter kann man da auch mit einem Nicht-Weitwinkelobjektiv gute Fotos machen. Und der Vorteil davon ist auch noch, dass das Foto an sich ja unfassbar groß wird, weil jedes einzelne Foto wird nicht dann, also das wird nicht zu einem einzigen Foto zusammengerechnet, so auf, was weiß ich, wenn du einmal fotografierst, hast du ein 30 MB Foto und dann ist das fertige Foto auch 30 MB, das ist weit gefehlt, weil da wird jedes einzelne Foto im Grunde.
Also, da wir ja am Anfang anfangen wollten, ist ja. Es ja so, ein Panorama ist ein Bild.
Ja.
Ja. Wie ein Puzzle.
Ja.
Wo du mehrere Bilder von links nach rechts aneinander stückelst.
Ja.
Und dann hast du ein Weitwinkelbild. Ne? Man macht das ja in der Regel im Hochkant.
Ja.
Und dann machst du 3 Bilder nebeneinander am Anfang oder 5 Bilder nebeneinander.
Ja.
Das Ganze kann man dann auch schichten übereinander.
Genau.
Du hast das ja auch einmal total übertrieben. Mhm. Da hast du ein Panorama gemacht mit 26 Fotos oder sowas.
36, ja.
Ja, also eine Reihe gemacht. Warte dann mal. Hast du...
Sind 24, 32, 32, 32. Ne,
du hast eine Reihe gemacht.
8. Reihe, ja.
Dann darunter noch eine Reihe gemacht, also mehrere Bilder aneinander gestückelt und quasi hast du dir ein Puzzle erstellt und dieses Puzzle zusammen bearbeitet, ist dann das gesamte Bild. Und das ist natürlich gigantisch groß, mit einer gigantischen Auflösung.
Ja.
Da kann man schon was machen, ne?
Ja, das kannst du eigentlich wie so diese Ströhr-Plakate, diese Werbeplakate, diese großen, kannst du das machen. Das interessiert das Foto nicht.
Und ich denke mal, viele Menschen kennen ja Panorama. Es gibt ja diese Smartphones, habe ich gehört.
Ja, ja.
Die haben eine Panorama-Funktion.
Die soll es geben,
ne? Ja. So, die haben eine Panorama-Funktion, kennt man vielleicht. Ne? Kleiner, wenn man da die Bilder hochkant macht, dann, wenn man 3 Stück macht, haben sie ungefähr das Format, als hätte ich dann eins im Querformat gemacht. Mhm. Das ist so die einfache Version. Eine Reihe, 3 Bilder, 5 Bilder. Aber du übertreibst es ja ein bisschen, ne? Und da kommt dann dieser Nodalpunktadapter. Ne? Und das ist ja Zubehör für die Makrofotografie, was jetzt, glaube ich, nicht jedem was sagt. Ne? Der Nodalpunktadapter hat ja gewisse Funktionen, die in der Panoramafotografie durchaus interessant sind. Ne? Vielleicht erklärst du uns mal, was der so macht.
Ja, man nennt das ja das Problem des Parallaxefehlers dann. Das ist ja, wenn man zum Beispiel beide Zeigefinger so hintereinander hält und sie auf, also ein Auge dann zukneift und dann die beiden Finger und dann den Kopf so bewegt, dann sieht man, dass die beiden, also den Kopf nach links und rechts bewegt, dann sieht man, dass die beiden Punkte dann sich gegeneinander, also die beiden Finger sich gegeneinander bewegen. Das ist ein Problem. Weil wenn man die dann einfach so zusammen stitcht, so nennt man das ja dann mit dem Programm, dann funktioniert das nicht, weil dann sagt das Programm, das geht nicht, weil das ist zu weit verschoben miteinander. Das heißt, man muss also das Objektiv im Grunde so drehen, dass es zu diesem Parallaxefehler nicht kommt. Das heißt, man muss quasi das Objektiv zwingen, an einem Punkt zu bleiben und genau nur an diesem Punkt sich zu drehen. Ne? Das heißt, der Abschluss vom Objektivende muss quasi genau auf der Drehachse von dem Stativ sein. Und wenn du das schaffst, dann hast du einen Nodalpunktadapter und dann kannst du auch auch Panoramen machen, die nicht, also hintereinander Fotos machen, mehrere Fotos hintereinander machen, die dann nicht verschoben sind in der Optik. Und dann kann das Programm das problemlos zusammen nähen im Grunde. Ne? Also, ja. Passt ja.
Ja, das ist also durch die seitliche Bewegung hast du dann die Parallaxe, die dann auftritt und durch den Einstellen des Drehpunkts der gesamten Kamera und Objektiveinheit verhinderst du einfach, dass ein Parallaxe-Fehler passiert. Ne?
Ja, genau.
Weil sonst hast du da irgendwelche Objekte im Bild, die sich das fehlerhaft oder gar nicht zusammengefügt werden kann.
Ja, dann das Programm sagt dann einfach am Ende, kann ich nicht.
Das ist, ne, zum Beispiel macht, ist aber auch nur im Nahbereich interessant, ne?
Ja,
also, Parallaxefehler, ja. Wenn du weit weg warst, wenn du ein Weitwinkelfoto ist ja nur interessant, wenn du auch einen Vordergrund hast.
Ja.
Wenn du mit einem Vordergrund arbeitest, musst du das machen, musst es auch sehr präzise einstellen.
Ja.
Und wenn du einfach nur aufs Meer machst und da ist nichts im Vordergrund, dann
ja, das ist
auch
egal.
Kannst du es auch aus der Hand machen.
Dann brauchst du aber auch keinen Panoramakopf. Also dann musst du auch kein Panorama machen in dem Sinne.
Ne, machst du 3 Fotos locker aus der Hüfte, so passt eben ungefähr, das geht dann auch. Aber du machst das ja professional.
Ja, und du musst ja auch aufpassen, dass du so bei der Überlappung der Fotos ungefähr so ein Drittel, ne, ungefähr ein Drittel Überlappung hast, damit das Programm das nachher einfacher zusammenpacken kann. Ne? Prost, mein Freund.
Danke.
Ja, aber damit kann man dann eben auch, was weiß ich, wenn man auf einer APS-C 18 mm hat, das ist ja nicht wirklich richtig weitwinklig, aber schon weitwinklig. Aber damit kann man dann halt tolle Panoramen zaubern, die wirklich auf höchstem Niveau sind. Ne? Also das ist so meine Lieblingsbrennweite, wenn ich mit einer APS-C Panoramen mache. Mit der Vollformat habe ich noch nicht so viel Erfahrung, da muss ich mich erstmal rantasten, wie das damit wird, aber ich denke, das wird nicht viel anders sein. Es funktioniert ja genauso. Und da muss ich gucken, ob ich da irgendwie, mit welcher Brennweite ich da arbeite, ob ich da mit dem 28er oder 35er arbeite, mal gucken, was da rauskommt.
Ich versuche gerade mal was auszurechnen. Wenn du ungefähr 30% Überlappung hast pro Bild, dann hast du ja 40% vom eigentlichen Bild im Bild.
Ja.
So, wie viel Megapixel hast du?
24.
Dann kommst du auf ungefähr 10 Megapixel pro Bild. Mal 36 hast du
32.
Ja, kommst du auf ungefähr 300, 350 Megapixel.
Ja.
Das ist also, wenn man sauber arbeitet,
ja,
ne, und das mit so einem Nullpunktadapter, wenn man es so halbwegs richtig macht, dann arbeitet man sauber, wenn man das richtig eingestellt hat und das ein paar Mal geübt hat. Und dann hast du natürlich eine ganz, ganz krasse Auflösung. Ne? Da kannst du dir auch eine Fototapete machen und dich mit der Nase so davor stellen und dann ist immer noch schön. Ne?
Doppeltes Mittelformat. Ne?
Ja, Minimum. Ja. Minimum auch mehr.
Sehr, sehr geil.
Ja, also, Großformat, Filterplattenniveau.
Ja, ich sage ja, das ist ja dieses Mittelformat. Die haben ja meistens so 100, 130 Megapixel. Wenn du dann 300 Megapixel hast, hast du ja ungefähr das Doppelte von einem Mittelformat. Das ist ja schon mal amtlich. Ne?
Ja, da kann man schon mit arbeiten.
Ja.
Also von der Auflösung her ist es schon gigantisch. Da gibt es ja auch diese Gigapixel-Bilder. Ne? Im Prinzip auch ein Panorama, was weiß ich, aber wahrscheinlich mit einem Teleobjektiv durch eine Stadt fotografiert mit Hunderten von Bildern.
Ja.
Da wird natürlich, aber das ist auch, da wir gerade dabei sind, das ist natürlich auch für den Rechner schon Hochleistungssport, ne, um das zu berechnen.
Wenn ich dann sage, hier stitchen und bearbeiten, dann und dann auf Enter drücke, dann sagt der, kommt eine weiße Fahne raus und sagt, geh dir mal einen Kaffee holen, das dauert.
Und dann ist es ja noch so, wenn du den Nodalpunkt einstellst, ne, um den Parallaxefehler zu verhindern.
Ja.
Wie macht man das? Woher weißt du denn, ob die nach vorne oder nach hinten verschoben wird? Und woher weißt du, wie weit die verschoben werden muss?
Also im Grunde kannst du sagen, das ist also, man kann es ganz, ganz genau ausrechnen, ist aber nicht nötig, wenn du ein Drittel überlappst. Das geht gut. Und zwar kannst du sagen, dass das vordere Glas, ne, also das letzte Glas, was vorne ist dann eben, wenn du das genau auf der Drehachse von dem Stativ hast, ne? Genau, also quasi, dass du einfach runter guckst und dann hast du das letzte Glas vorne, was genau oberhalb vom, also musst du die Kamera so weit nach hinten schieben auf einer Schiene am besten, nach hinten schieben, bis dein Objektiv vorne quasi exakt mit der Drehachse abschließt. Wenn du das schaffst, dann hast du eigentlich einen super Nodalpunkt. Das klappt damit so gut, also das bei mir hat es bis jetzt immer geklappt.
Okay, das ist ja dann relativ einfach.
Ne? Das ist recht einfach. Also da, das ist eine leichte Übungssache. Vielleicht so einen Zentimeter drüber, das geht auch meistens, weil ja das letzte Glas ja gar nicht ganz vorne an ist, sondern ein Stück weiter hinten liegt. Ich sag mal, wenn du so einen Zentimeter weiter nach hinten gehst oder nach vorne wieder rutschst, dann bist du eigentlich auf dem perfekten Punkt, dann ist das top.
Weil es gibt ja auch irgendwie so eine Regelung, wenn du die Kamera nach links verschiebst, das hintere Objekt sich nach rechts verschiebt, dann musst du nach hinten. Wenn es andersrum, muss die Kamera nach vorne. Also sowas gibt es auch, ne?
Ja, das kann man machen. Also man kann das wirklich auch, das kann man auch, da gibt es auch Tabellen, glaube ich. Und so weiter. Dann gibst du ein, was für ein Objektiv du gerade hast, und dann sagt er dir ganz genau, wo du dann welchen Punkt hast, also wo der Punkt dann ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man vorne an und dann nochmal vorne, also wenn man bis vorne an nach hinten rutscht und dann nochmal einen Zentimeter nach vorne rutscht, dann hast du eigentlich immer den perfekten Punkt. Ja. Also so habe ich das bis jetzt immer gehabt.
Ja, gut. Auch wenn, ich meine, die Software ist ja nicht ganz blöd, ne?
Nein.
Und wenn ein paar kleine Fehler drin sind, die aber von der Software aus weggerechnet werden können und man sieht sie nicht, dann ist ja auch okay, ne?
Also ich habe, da waren wir im Urlaub, da in Thüringen, und da habe ich von dem Weltkulturerbe, von dem Buchenwald, da gab es dann irgendwie so einen Punkt, wo man dann halt reingehen konnte, diesen Buchenwald und so weiter, gab es dann so einen Pfad oben, so einen Baumwipfelpfad, und in der Mitte von diesem Baumwipfelpfad gab es einen Turm. Und da habe ich das Ding dann halt hingestellt und habe dann zwei 180-Grad-Panoramen gemacht. Und das hat mich selbst beeindruckt nachher auf dem Rechner. Also das sah schon gigantisch aus, ne? Und das war auch gigantisch groß. Ich glaube, das waren drei Reihen habe ich gemacht. Und dann, um die 180 Grad zu erfüllen, musst du halt bei 10 Grad, bei dem 18 Millimeter kannst du immer 10 Grad weiter drehen. Ne? Mhm. Dann hast du dann die richtige Überlappung auf der APS-C. Dann hast du also entsprechend bei 180 Grad, 10 Grad hast du eben 10 Fotos. Und dann in vier Reihen. Ich meine, das waren vier Reihen, hast du halt 40 Fotos. Ne? 40 Fotos, A24 Megapixel, davon 40%. Das ist schon eine amtliche Zahl gewesen. Ne? Also das war schon richtig, richtig groß. Ne?
Ja.
Und wenn du dann rangezoomt hast, egal in welchem Punkt, unfassbar. Also das ist schon beeindruckend. Ne?
Das Schöne ist halt auch, wenn du jetzt so ein gigantisch riesen Panorama hast und stellst irgendwie fest, der von dir, du siehst den Bildausschnitt, den du ja herstellst, kannst du dir denken, aber du siehst ihn ja nicht beim Fotografieren, ne? Weil du machst ja die einzelnen Puzzlestücke. Und wenn dir dann am fertigen Bild auffällt, den Bildausschnitt, den ich mir ausgesucht habe, der ist doch nicht so ganz optimal, hast du ja auch wirklich ordentlich Reserven, da einiges wegzuschneiden, ohne sichtbaren Verlust. Ne?
Nein, ja, also ich glaube, du kannst aus diesem 180-Grad-Panorama kannst du dir so viele Stücke quasi rausschneiden, so wie du es gerade brauchst. Und das ist eigentlich völlig egal, und du hast immer eine Top-Qualität.
Ja, das ist schon nicht das Schlechteste. Genau. Und dann ist es ja so, was wir auch mal besprechen sollten. Ich könnte mir vorstellen, wenn das mal jemand probiert, dass er dann oben links anfängt, arbeitet sich nach oben rechts, und dann, dass die Kamera dann irgendwie sagt, ja, ich mache jetzt mal was an der Belichtung, weil da ist die Sonne und da ist keine Sonne und da ist ja zu dunkel.
Ja,
und wenn die Kamera anfängt, belichtungsmäßig zu korrigieren,
du hast verloren.
Die Kamera sieht ja nicht das Bild, was du vorhast. Ne? Und wenn du vorne links anfängst, oben links, und arbeitest dich nach unten rechts, so langsam aus sich hervor, könnte es ja passieren, wird mit Sicherheit passieren, dass die Kamera der Meinung ist, ich regel da jetzt mal was nach. Ja,
genau, und du musst ganz, ganz viele Sachen dann eben auf manuell stellen. Es fängt beim Fokussieren an. Du musst das am besten, also ich mache Panoramen in der Regel mit Blende 8 bis 11, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind, aber so Blende 8 bis 11, habe ich festgestellt, ist so die beste Blende. Je nachdem, was, also bei meinem, ich fotografiere Panoramen in der Regel mit meinem 18-35 Sigma Art. ein sehr, sehr geiles Glas dafür, habe ich festgestellt. Und da stelle ich auf Blende 8 bis 11 ein, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind. Und dann stellt man auf manuell. So, das heißt, man nimmt den mittleren Punkt, den man nehmen wollte, und fokussiert genau da drauf und stellt dann manuell, damit sich das eben nicht verändert. Und du stellst eine Belichtung ein und die behältst du auch bei. Und den Weißabgleich, den musst du auch auf manuell stellen. Ich stelle dann meistens auf Sonne und kann das ja nachher, wenn ich dann am Rechner sitze, kann ich das ja nachher vom Weißabgleich, kann ich das ja regeln dann, ne? Wenn mir das nicht passt mit dem, was er da anbietet. Das ist ja kein Thema. Aber du musst alles auf manuell stellen, damit das eben nicht, wie du eben schon sagtest, da hin und her gestellt wird, ne? Dass es dann plötzlich hast du das mittlere Bild heller und das dunkler und so weiter. Das sieht dann auch nicht so gut aus. Problematisch wird bei diesen Panoramas, wenn die Lichtverhältnisse sich dennoch ändern. Das heißt also, wenn du so einen relativ heiteren Tag hast, aber mit Bewölkung, und du machst ein Panorama und die Wolken ziehen dann eben mal bei dem einen Foto mal vor die Sonne und dann sind sie wieder weg, dass die Sonne wieder da ist und so weiter. Das ist auch problematisch. Das ist dann nicht so einfach zu bearbeiten. Das sieht auf dem Foto auch komisch aus nachher.
Deswegen. Ja, weil so ein Panorama dauert ja im Moment, ne?
Oh, etwas, ja, teilweise.
So, und in diesem Moment passiert natürlich auch mit deinem Motiv etwas, ne? Mhm, ja. Und wenn es ein bisschen stürmisch ist, dann ist eine Wolke davor, dann ist sie wieder weg. Das, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass ja. Das merkwürdig ist.
Ja, und das sieht auch nicht, das ganze Foto sieht fleckig aus, obwohl du alles manuell eingestellt hast. Dann hast du natürlich helle Stellen, dunkle Stellen, die dann natürlich so nicht da waren.
Ja, ich habe zuletzt auch mal ein Panorama gemacht. Das hat Parallelen mit deiner Technik, hat aber auch eigentlich überhaupt keine Parallelen mit deiner Technik. Ich habe hier die kleine Videokamera, die Osmo Pocket. Mhm. Und da ist ja ein Gimbal vorne dran.
Ja, genau.
Und diese Kamera, die habe ich mir, es gab zwei Kameras, die ich so längere Zeit im Kopf hatte. Mhm. Das war die Insta 360, wo du, die macht ein 360-Grad-Video und du machst dann später Kameraschwenks und sowas in der Software. Ist ein sehr, sehr cooles Ding. Ja. Ist aber, was die Bildqualität angeht, also wenn du Fotos damit machst, gar nicht gut. Ne?
Und ist halt nur für Insta, ne?
Ja, die heißt Insta und naja, warum sie so heißt, ob das mit Instagram zu tun hat, weiß ich nicht. Ist egal. Die Qualität ist beim Video, finde ich, sehr in Ordnung, ne? weil die pointische Tricks hat und sehr coole Effekte. Und dann gab es halt die Osmo Pocket. Ja. Das ist halt eine kleine Gimbal-Kamera, wo du halt beim Filmen die Schwenks machst und sowas, wie man es eigentlich kennt. Und die hat ein paar, ich habe mir die eigentlich geholt, weil sie von der Bildqualität, ja, wenn du Bilder machst, keine Videos, ist er halt deutlich überlegen. Mhm. Und die hat eine Panorama-Funktion. Mhm. Und Nodalpunktadapter und den ganzen Kram, was du denn da einstellst, das macht die von alleine. Und da brauche ich da über die App, ne, wird mit Bluetooth verbunden, ich mache mal ein Panorama, habe ich sie in Lost Place gestellt und dann hat sie ein Panorama gemacht. also ähnlich, ne? Viel, viel schneller als bei dir. Alles voll automatisch.
Ja.
Und aufgrund der Größe kannst du halt schnell mal ein Panorama machen.
Ja.
Ist natürlich qualitativ ein ganz anderes Level, ne? Kannst du nicht vergleichen mit deinen eher professionellen Panoramen. Aber ich habe auch mal ein Panorama gemacht. Wollte ich nur an der Stelle mal erwähnt haben.
Ja, ich habe das wohlwollend zur Kenntnis genommen, mein Lieber, und bin überrascht.
Ich habe mir die geholt, um Timelapse zu machen.
Ja.
Das Weil ich finde,
geile Sache.
Timelapse würde ich dann bei Instagram hochladen und dann brauche ich hier nicht so einen Hightech-Schlitten, wo ich die Hightech-Kamera und Hightech-Qualität, ne, da mache ich einfach so, mache ich das mit dem Ding und dann ist das für mich in Ordnung.
Ja, meine Z5 kann auch Timelapse machen. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Also das ist.
Können, tun sie es alle. Es ist halt, wenn du das mit einer normalen Kamera machst, man möchte ja auch das, was man macht, immer besser machen, als das, wie man angefangen hat.
Also Videos macht meine Z50 besser als die Z5. Also das kann ich schon mal so wegsagen. Also das ist...
Also die Videofunktion habe ich bei keiner meiner Fotokameras einmal ausprobiert.
Also ich habe bei beiden ausprobiert und ich muss gestehen, dass die APS-C mit einer Festbrennweite doch sichtlich bessere Videos macht.
Ja, also. Die ist in einigen Sachen halt anders.
Ja.
Es ist halt so. Die hat, na, aber die Videofunktion, deswegen würde ich mir auch jetzt im Moment keine neue Kamera kaufen, weil die Verbesserungen, die da stattgefunden haben, sind oft im Videobereich, die ich mitbezahle. Und Video interessiert mich persönlich auf der Kamera null. Videos, wenn ich ein Video mache, mache ich das entweder mit der Dingens hier, mit der Osmo Insta? Pocket oder mit dem Handy.
Ja,
durchaus. Weil ich halt, ich bin kein Videomensch.
Nein, ich auch nicht.
Das ist für mich
aber die völlig uninteressant. Die Z50 macht schon echt professionelle 4K-Qualität. Ne? Also das ist schon erschreckend gut, was die abliefert. Ne?
Also ich weiß nicht, was meine für Videos macht. Keine Ahnung.
Meine Z5 kann auch 4K, aber ich weiß nicht. Das ist...
Keine Ahnung. Da bin ich auch... nicht im Thema, um da qualifiziert irgendwas zu sagen.
Ja. Also ich habe festgestellt, dass sie wirklich die Z5 jetzt die Z50 jetzt auch gerade mit dem 40 mm F2, also sehr geile Videos abliefert. Ne?
Ja.
Das ist schon hochwertig, professionelle Qualität.
Ja, aber ich kenne Timelapse mit einer Kamera halt so, dass du Fotos machst und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du stellst halt ein, wie viele Bilder pro Minute die macht. Genau. Und ich kenne da jemanden, eine Arbeitskollegin, die macht professionelle Timelapse, die sehen unheimlich professionell aus und die hat so einen Schlitten, so einen Slider und irre kompliziert. Das ist auch heute kein aktuelles Gerät, das war schweineteuer.
Ja.
Und sie ist eine Kroatin und die macht hobbymäßig, fährt die nach Kroatien.
Ja.
Die kennt in Kroatien auch jeden Stein mit Vornamen.
Ja. Also das macht mir unheimlich viel Spaß und das ist auch so, ist eine Übungssache nachher, wie man das alles erstellt. Aber wenn man dann da den Dreh raus hat, wie das funktioniert, dann kommen da schon richtig coole Fotos bei raus, ne?
Aber unabhängig von der Größe, dadurch, dass die Natur sich ja verändert, könnte ich mir schon vorstellen, man sollte sich jetzt keine 2 Stunden Zeit nehmen.
Nein, also das, wenn man das kann, würde ich sagen, die maximale Belichtungszeit pro Foto 30 Sekunden, das ist so die Obergrenze, habe ich festgestellt. Weil wenn du noch länger belichtest, dann verändert sich wirklich zu viel. Ne?
Ja, wenn du da so ein Riesenbild machst, bist du 3 Stunden, bis du das letzte gemacht hast.
Ja, oder wenn du Pech hast, ja, aber... das Problem ist dann zum Beispiel wenn du dann auch noch den Sternenhimmel so ein bisschen mitnehmen willst, wenn du so ein lichtstarkes Objektiv hast, wie hier dieses Sigma Art mit 1,8 durchgängig auf der 18 mm, also auf 18 mm 1,8 ist sowieso gar kein Thema für sie. Und wenn du das dann schön mit was weiß ich, auf Blende 2,8 machst, dann kriegst du auch den Sternenhimmel super rein. Hm. Aber wenn du das halt pro Bild länger, also so um die 30 Sekunden belichtest und wenn du da irgendwie 8 Fotos pro Reihe nimmst, dann kannst du ja ausrechnen, wie lange das dauert, bis du beim letzten Foto angekommen bist. Dann hast du das Problem, dass die Sterne dann eben gewandert sind in der Zeit.
Ja.
Und dann sagt das Programm, du kannst mich mal, das rechne ich dir nicht zusammen. Ne? Ja. Und das sieht dann ganz, ganz strange aus. Also das ist deshalb.
Also sollte man schon bisschen flott machen bei dem ganzen Ding.
Ja, und je nachdem, ich sag mal, wenn du das machst, würde ich vielleicht sogar auf HDR arbeiten. Das heißt, du machst ein Panorama vom Sternenhimmel auf einer Einstellung und dann den Vordergrund, wenn du dann unterhalb des Horizonts, dafür würde ich dann auch wieder ein neues Panorama nehmen. Und das würde ich dann auf dem Rechner dann zusammenrechnen lassen, weil das sieht dann schon besser aus. Weil wenn du einen Sternenhimmel, dann lieber den Sternenhimmel mit einer kürzeren Belichtungszeit, eine höhere ISO nehmen Und dann den Vordergrundbereich kann man dann ja wieder mit einer niedrigeren ISO-Einstellung und längere Belichtungszeit, weil Landschaft verändert sich ja nicht so schnell, aber der Sternenhimmel, der bewegt sich. Und wenn man den Mond dann auch noch mitnehmen will, würde ich dann auch noch mal ein, zwei Fotos für den Mond machen in der gleichen Einstellung, aber dann halt ISO verändern und die Belichtungszeit verändern. Dann kann man das ja auch zusammenstitchen und das sieht sehr, sehr geil aus nachher.
Ja, klingt für mich nach einem, nach einer Technik, wo man auch relativ viel für den Mülleimer produziert.
Ja, was heißt Mülleimer? Das ist, du machst halt im Grunde, ist das, im Grunde machst du ja ein HDR dann, aber im Panorama. Das heißt, du machst viele, viele Fotos, um daraus halt die Bereiche rauszuziehen, die du für dein Foto brauchst, dann, ne?
Nee, was ich meine ist, die ganze Technik
Ja.
dauert unter Umständen so lange, dass
Ja.
du dir viel Zeit nimmst
Ja.
dir viel Mühe, viel
Ja.
Rechenpower und stellst
Ja.
am Ende fest, das Bild ist nichts geworden und dann kommt es in die Mülltonne.
Aber komplett. Das ist,
Ja.
also du kannst rechnen, dass zwei Drittel Müll ist, was ich da produziere.
Das ist natürlich auch nie so motivierend, ne?
Doch, und gerade da ist, das ist ja spannend. Wann wird's gut, ne?
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass man das denn mal probiert, findet das interessant und dann stellt man fest, oh ne, zwei von drei Bildern sind nix.
Ja,
Habe ich so lange.
mein Glück war, dass mein erstes Panorama direkt ein Knallerfoto war für mich damals, ne? Das hat natürlich angespornt, ne? Aber das Frustrierende war, dass die nächsten fünf, sechs gar nichts waren. Und das hat
Ja.
mich richtig geärgert, weil ich habe dann auch Fehler gemacht und so weiter. Und dann hat das Programm eben beim Zusammenrechnen an der Landschaft eben so Überschnitte gehabt, ne? Und Versetzungen. Das sah halt scheiße aus, ne?
Wie
Das.
würdest du denn einem Anfänger empfehlen, wenn er sagt, ich möchte Panorama anfangen, habe aber keine Lust auf großartige Misserfolge? Was sieht denn gut aus und wo hat man eine relativ gute Ausbeute auf Bilder, die man mit gutem Gewissen nicht löschen muss?
Ja, also ich sag mal, wenn man dann einen normalen Panoramakopf hat, also so ein Gimbal im Grunde, und da eine Schiene drauf macht, ich habe mir da so eine 30 cm Schiene gekauft, auf diese Swiss, sag schon,
Akasis.
genau, Arca Swiss, das ist immer ganz gut. Und da investiert man noch nicht viel Geld, das geht dann auch. Ne? Mit so einem Gimbal kriegst du für 60, 70 € und dann die Schiene, die kostet auch nochmal 10, 12 € und dann passt
Ja.
das. Und
Ja.
Ich sag mal, wenn du dich dann beschränkst auf Hochkant, wie du eben schon sagtest, und dann würde ich auf Hochkant zwei bis drei Reihen empfehlen, a vier bis sechs Fotos pro Reihe. Dann hat man eigentlich einen sehr, sehr hohen Erfolg, ne? Also eine hohe Erfolgsrate von den Bildern. Und wenn man halt eben, wie gesagt, darauf achtet, wenn man auf dem mittleren Punkt auf der Geraden die manuelle Einstellung macht für den Fokuspunkt und dann eine relativ geschlossene Blende nimmt mit F8 bis 11, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Und bloß nicht vergessen, den Weißabgleich auf manuell zu stellen, weil das frustriert total nachher sonst, wenn die dann komplett daneben gegangen sind.
Man muss auf jeden Fall auf vieles achten.
Ja, aber das ist halt, kann man auch so eine Checkliste mitnehmen, ne? Das ist ja gar nicht so viel. Das sind so drei, vier Punkte, die man sich aufschreibt. Und dann einfach darauf achtet, dass man das einhält und dann halt das abhakt, was man das gemacht hat. Und dann ist man eigentlich gut davor, ne?
Ich denke, ein guter Einstieg wäre auch vielleicht erstmal mit einem einzeitigen Panorama. Drei Bilder
Das kann man,
nebeneinander,
genau,
ne?
das geht immer gut.
Und dann vielleicht mal.
Ja, vier sieht auch gut aus. 16 zu 9. Vier
Ja.
Bilder nebeneinander, sieht sehr geil aus.
Ne? Und dann fünf und dann zwei Reihen übereinander.
Ja.
Und dann mal gucken, so langsam steigern. Ich würde jetzt
Ja.
nicht direkt mit so einem 5, 6, 7, 8-zeiligen Panorama anfangen,
Nein,
auch
das ist auch nicht schlimm.
wenn es super ist, aber je umfangreicher das ist,
Ja, du musst
dann
auch,
wird es natürlich auch schwieriger.
genau, du musst auch bei diesem Mehrzeiligen auch so ein Gefühl entwickeln, wie weit du die Kamera halt senkst und hebst, ne?
Ja.
Und dann, wenn du dann anfängst, dann musst du dir überlegen, wie mache ich das? Mache ich erst die mittlere Reihe, gehe eine Reihe hoch, gehe dann wieder auf die mittlere Reihe und gehe eine Reihe runter? Das ist die Frage. Und dann musst du dir auch die Einstellungen dann merken, wie die vorher war. Und entsprechend dann halt runtergehen. Deswegen, wie du schon sagst, ich sag mal drei bis vier Fotos nebeneinander, eine Reihe, das ist schon mal ein guter Anfang. Hochkant, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Und für Hochkant empfehle ich dann natürlich immer so ein L-Winkel mit Acca Swiss, dann kann man dann auch die Kamera problemlos auf dem Nodalpunktadapter dann hin und her schieben.
Stimmt, es gibt auch Leute, die haben sowas nicht. Also das macht immer Sinn.
Ja, ein L-Winkel macht immer Sinn, finde ich.
Macht immer Sinn. Auch, ja. Auch ich persönlich bin ja Stativverweigerer und
ja, zumal
Stativ
auch.
Selten, aber ich habe trotzdem L-Winkel drauf, zum Schutz der Kamera einfach.
Auch, ja, genau. Also ich benutze das Stativ so gut wie ausschließlich nur mit dem Nodalkopf. Oder wenn ich halt mal ein Landschaftsfoto mache, wo ich halt wirklich länger belichte. Und wenn ich abends zum Sonnenuntergang rausgehe, dann nehme ich das Ding mit. Ansonsten nehme ich mein Stativ auch nicht mit. Das ist mir einfach zu viel Geprödel und so weiter. Bei der People-Fotografie oder Menschen oder Street würde ich nie ein Stativ mitnehmen. Das sieht
Nein.
Sieht
also
aus.
Es würde Sinn machen,
ja.
bei mir mit dem Stativ zu arbeiten, wenn ich draußen Kleinzeugs fotografiere. Aber das klappt bei mir so gut ohne das. Da mache ich lieber ein paar Bilder mehr.
Ja.
Da bin ich immer noch schneller, als wenn ich erstmal Stativ aufbaue. Stativ nutzte ich allerdings immer bei Nightshots, ne?
Ja, das geht ja auch nicht ohne. Es sei denn, du hast ein Beanbag dabei oder sowas, aber.
Pff. Ja, bist auch nicht flexibel genug, ne?
Ja.
Also da nutze ich dann schon mal ein Stativ, aber äußerst selten.
Ja.
So. Ich wollte es auch immer mal machen, um meine Qualität zu verbessern. Aber irgendwie, auch wenn ich es dabei habe, nutze ich es nicht, weil ich bin dann so träge mit dem Teil. Ne? Das dauert mir alles zu lange.
Das glaube ich.
Jo. Ja.
Was haben wir denn jetzt?
Wir haben.
Ich denke schon, dass das so in Ordnung ist. Ne?
Ja, wir haben eigentlich, also ich bin ja nicht so im Thema. Aber ich hätte jetzt auch keine Frage mehr. Also ich könnte jetzt mit einem Nodalpunktadapter los und würde auch auf Sachen achten, an die ich jetzt vorher nicht gedacht habe,
ja,
und würde ein anständiges Ding hinkriegen. Ja.
Also wie gesagt, bei einer APS-C-Kamera kann ich sagen, auf 18 mm immer 10 Grad. Das ist immer ein super Wert gewesen bisher. Also 10 Grad weiter, da bist du eigentlich immer gut davor.
Aber ich sag mal, derjenige, der es jetzt nur mal ausprobiert,
ja,
der kauft sich für 2,5 Euro, kauft er sich jetzt eine lange Schiene.
Ja.
Und er hat vielleicht es sollte auch ein Kugelkopf sein, den,
ja,
man drehen kann,
ja,
ohne die Kugel zu lösen, ne, damit das,
ja,
Ding auch auf einer Linie bleibt.
Ja.
Da hat er eventuell kein Winkelmesser, dass man die 10 Grad vielleicht nicht so ganz genau. Ne? Also ich denke mal.
An dem Drehkopf ist in der Regel, wenn du zum Beispiel ein Rollei hast und so weiter, ist immer eine Gradzahl drauf.
Ich habe eine ganze Kiste voller Kugelköpfe, da ist keine Gradzahl drauf.
Ach was. Ja, dann muss man dann sich einen Punkt merken und dann sehen, dass man irgendwie so ein Drittel weitergeht. Dann funktioniert das auch.
Ja, man verschiebt, ne, wenn es jetzt, ja, 11 oder 15 oder 20 Grad oder 9 sind, geht die Welt nicht unter, ne?
Also es muss nur genug Überlappung da sein.
Ja.
Das ist wichtig.
Also weiterschieben mit ein bisschen Überlappung. Man kann sich ja, ja, im Bild einen Punkt merken, der so in Richtung Rand geht.
Genau.
Und dann guckt man halt, dann schiebt man die Kamera ein bisschen weiter nach rechts und guckt, ja, dann, dass auf der linken Seite das Objekt, was man sich gemerkt hat, noch ein Stück
ins Bild. Im Grunde kannst du sagen, ein Drittel vom Bildrand nach innen gucken,
ja,
und die Kamera so weit drehen, bis der zweite Drittel quasi an dem Punkt ist. Und dann ist gut.
Ja. Ja.
Du hast ja normalerweise hast ja die Gitterlinien.
Ja.
Ich weiß nicht, warum die bei der Nikon Z 4er Gitterlinien haben, aber normalerweise hat man ja 3er Gitterlinien. Und du kannst ja immer dann die eine Gitterlinie den Punkt nehmen und dann zur nächsten drehen. Gitterlinie an dem Punkt. Dann bist du eigentlich immer auf der richtigen Seite.
Vielleicht arbeiten Nikon-Fotografen mit der Viertelregel.
Ja, die ich noch nie gehört habe. Aber. Gut, das ist eine Übungssache nachher.
Ja, ja, gut. Vielleicht kann man es auch einstellen, ne?
Nein, kann man nicht.
Nee, kann man nicht.
Nein, kann man nicht.
Ich hatte mal eine Kamera, da konntest du ganz komische Sachen einstellen.
Ja, aber
Gitterlinien, 3er, 4er, 5er, mit Kreuz, ohne Kreuz, mit einer Schnecke in der Mitte. Den Bildaufbau mit der Schnecke habe ich nie verstanden, aber.
Der goldene Schnitt.
Ja, aber trotzdem kann ich nicht mit umgehen.
Ich habe bei der Z5 und bei der Z50 geht es nicht. Man kann die Gitterlinie nicht einstellen, aber ich weiß ja inzwischen, wo dann ein Drittel ist, dann weiß ich ja ungefähr, ne, und dann stelle ich das ein und mit der Wasserwaage auf dem Display ist das ja schon sehr, sehr geil.
Also ja, die Bildaufteilung ist ja auch ein grobes Regelwerk. Es geht ja um die Ästhetik, die das Gehirn vermittelt.
Ja.
Ne? Und ob das jetzt am Geodreieck wirklich hundertprozentig ein Drittel ist oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, das spielt ja nur wirklich keine Rolle.
Nein, nein. Ne?
Wenn
du,
das,
du lässt ja auch so ein bisschen Reserve links und rechts oben
ja.
und unten und dann schneidest du ja eh so ein bisschen zu. Das ist ja meistens ja. dann schon okay.
Ne? Ja. Manchmal darf man auch am Schnittpunkt vorbei das Auge haben oder so. Das fällt auch keinem auf. Ne? Es ist nur ein grober Richtwert.
Ja. Die führenden Linien, die sollten dann aus den Ecken reinlaufen. Darauf ja. sollte man schon achten. Also das ist schon ja. ganz gut. Aber ansonsten, freie Hand.
Ja. Ja, haben wir jetzt eigentlich so Panoramafotografie.
Denk
jeder,
ich.
Der es jetzt ausgehalten hat, der kann jetzt theoretisch gesehen losgehen und kann Knaller-Panoramen machen. Ne?
Ja, also bitte. Ja. Und gerne uns verlinken, damit wir,
ja,
damit wir die Ergebnisse dieser tollen Panoramafotos mal sehen können. Und
ja.
Wir dann einen Daumen hoch oder ein Herzchen hinterlassen können und so weiter, dass wir dann sehen, aha, unsere Zuhörer haben mal das ausprobiert und umgesetzt, was wir hier mal so besprochen haben. Das fände ich ganz toll.
Vielen Dank an alle, die bis zu Ende zugehört haben. Es war anstrengend, aber so sind wir halt, ne?
Ja, aber es macht uns ja auch aus, dass wir so anstrengend sind, ne?
Ja, so ist es.
Okay, mein Lieber, dann wünsche ich dir einen schönen Abend.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Und für unsere Zuschauer, egal wann ihr euch uns hört, was für eine Tageszeit, ich sag mal, tschüss.
Adi, tschüss.
Adi, tschüss.